Diese Folge wird präsentiert von Flora Gard, Partner des VfB Oldenburg und eurer Pflanzen. Denn wir wissen, eine Top-Blumenerde ist wie ein gutes Team. Stabil, optimal abgestimmt und eine starke Grundlage dafür, über sich hinauszuwachsen.
Craving the coffee flavor you love, but without the caffeine? Kachava's got you covered with their newest coffee flavor. This all-in-one nutrition shake delivers bold, authentic flavor, crafted from premium decaffeinated Brazilian beans. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. Treat yourself to the flavor and nutrition your body craves. Go to kachava.com and use code NEWS. New customers get 15% off their first order. That's kachava.com, code NEWS.
Moin und hallo hier bei uns in der Nordwestkurve. Ihr wisst es, dem einzig wahren Podcast zum VfB Oldenburg. Heute wieder mit dem Mann, der an diesem Sonntag mit seinen zwei Herzensteams mehr Siege gefeiert hat, als in den letzten 4 Monaten zusammen. Hi Henning.
Das hast du ja toll rausgesucht. Und mal keinen Seitenhieb zu Beginn. Ich freue mich.
Ich wollte gerade sagen, ich gebe dir ja normalerweise gerne, vor allen Dingen im grün-weißen Bereich, einen Seitenhieb mit. Ja. Ist dir das bewusst gewesen, dass es... Also 2 Siege am Sonntag, VfB und Werder, um das Ganze nochmal ganz kurz zu erklären. Das ist bewusst gewesen, dass beide Mannschaften quasi seit November nicht mehr gewonnen, Mitte November nicht mehr gewonnen haben?
Es wird mir durch deinen Spruch jetzt bewusst, aber mir ist sehr bewusst, dass es sehr selten passiert, dass beide am gleichen Wochenende gewinnen. Das ist die letzten 10 Jahre sehr selten vorgekommen.
Was macht das mit dir an so einem sonnigen Montagmorgen, wo wir hier stehen?
Ja, mit Kaffeeduft und das macht einiges mit mir. Ich bin gut drauf, ich freue mich. Schöner Start in die Woche.
Wir müssen reden über den perfekten Start des VfB Oldenburg ins neue Pflichtspieljahr. Endlich durfte gespielt werden. 3:0 Sieg beim hannoverschen SC in Hannover. Wir sprechen natürlich so ein bisschen über unsere Erkenntnisse aus der Startaufstellung, über den Spielverlauf und über das, was wir mitnehmen von diesem Start. Und dann nehmen wir, glaube ich, das können wir schon mal ganz allgemein vorwegstellen, fast oder nur Gutes mit?
Erstmal ja, Gutes, ja. Souveränes, Gutes, Glücksgefühle auf jeden Fall.
Glücksgefühle. Da gibt es doch jetzt auch das Festival oder so, ne? Glücksgefühle, ist das nicht Podolski?
Das weiß ich nicht, da steckst du drin.
Nee, da stecke ich nicht drin, deswegen wäre ich nicht so unsicher. Aber ich glaube, Poldi macht auch irgendwelche Festivals mit Glücksgefühlen oder irgendwie sowas.
Ich bin für Poldi und ich bin für Glücksgefühle und für Festivals, von daher
feuerfrei. Oh Gott, das ist auch alles ohne Gewehr hier, falls das jemand kontrollieren möchte. Wir sprechen lieber über den VfB und gucken uns da natürlich ganz am Anfang erstmal an. Wir hatten eigentlich gespielt, so nach 3-4 Monaten Pause und unseren Eindrücken aus der Vorbereitung. Große Teile der Startelf sind genau das gewesen, was wir erwartet haben, aber 2-3 Positionen müssen wir drüber sprechen. Also Johnny im Tor, müssen wir nicht drüber weiter reden. Links hinten Nico Kniestock.
Jawohl, Nico Meyer ist ausgefallen.
Genau.
Hat es ein bisschen mit der Nase.
Genau, mir wurde gesagt, seine Nase wurde unmittelbar nach dem Test gegen Nordhorn nochmal kurz gerichtet.
Aha.
Man sprach nicht von einem Bruch oder irgendwas, aber sie musste noch mal kurz gerichtet werden.
Schön als OP oder was?
Und Nico, nimm ihm das nicht persönlich.
Nein, sowas war nicht gemeint.
Und es liegt für eine Maske bereit für nächste Woche. Ich glaube, wir können nächste Woche vom Maskenball sprechen, wenn ich das richtig gehört habe.
Schön. Es sei denn, Nico Kniestock hat ja so einen Eindruck hinterlassen, dass er jetzt erstmal spielen möchte.
Nein, auf der Außenposition. Das kann natürlich auch sein. Aber dann sehen wir wenigstens Maskenball auf der Bank.
Ja, okay.
Sehr gut. Nein, also um das mal ernsthaft zu beantworten, Trainer Dario Fossi hat mir erzählt, das ist eine Vorsichtsmaßnahme für dieses Wochenende. Aller Voraussicht nach ist Nico Mai dann nächsten Freitag, Heimspiel gegen Blau-Weiß-Lohne, um das schon mal vorwegzunehmen, wieder dabei.
Das ist ja auch schön und frisch 25 Jahre alt geworden. Alles Gute nachträglich nochmal, Nico Mai.
Alles Gute nachträglich. Ja, Leon Deichmann, Marc Schröder in Verteidigung, überrascht uns wenig. Ich habe über die Möglichkeit ehrlicherweise geschrieben, dass Nick Otto da vielleicht auch reinrücken könnte, weil er das häufiger
die Vorbereitung
in der Vorbereitung gespielt hat und das auch gut gemacht hat, aber letztlich das etablierte Duo.
Absolut, und es gab ja keinerlei Veranlassung in der Hinrunde, Jack-Black-Runde, da was zu ändern.
Black-Jack-Runde, Henning, falsch rum war das.
Habe ich Jack-Black gesagt?
Du hast Jack-Black-Runde gesagt.
Das war falsch, also Black-Jack.
Machen wir aus der Black-Jack-Runde jetzt eine Jack-Black-Runde, können wir auch mal.
Wir überlegen uns das.
Ich merke schon, wir sind gut drauf.
So.
Rechts hinten Luis Heidinay, auch wenig überraschend.
Ja, wir haben uns ja nach ein paar Wochen des Überlegens und Hin- und Her-Denkens dann auch für Luis entschieden und dann sind wir auch davon ausgegangen und ja, völlig richtig und völlig souverän.
Zumal auch da Gufur Anu Bodem weiter noch nicht spielfähig, Anu Adam war im Kader, hat seinen Einsatz noch nicht bekommen. also auch nicht als Joker. Auf der 6, wie erwartet, Willem Hofrogge, die beiden Achter, auch da, wie erwartet, Julian Boccaccio und Drilon Demai. Dann auf den Außen, die größte kleine Überraschung, würde ich schon sagen, Lino Schäfer den Vorzug vor Aurelio Bongo bekommen.
Genau, hatten wir anders vermutet, weil die Aufstellung in der Hinrunde anders gewesen ist. Linus hat aber ja auch eine gute Vorbereitung gespielt, als alles, was er gemacht hat. Er ist die Nummer 1, wenn es darum geht, wer kann stattdessen spielen.
Ja.
Von daher, vielleicht hat Dario auch gedacht, alle anderen rechnen mit Aurel, dann lasse ich Linus spielen.
Aber interessant, ob er wirklich dann die 1 bleibt, wer könnte stattdessen spielen, oder ob er jemand anderen zur 1 macht, wer könnte stattdessen spielen.
Also das ist die Frage.
Weiterhin halt der Luxus, dass, wenn alle fit sind, Dario da aus Raphael Brandt, der natürlich auch gespielt hat, und Lino Schäfer und Aurel Obongo quasi die Wahl 2 aus 3 hat, sich die Trainingseindrücke pro Woche angucken kann. Und ich glaube,
vielleicht auch den Gegner.
Ja, da lacht doch jedes Trainerherz, solange die 3 fit sind.
So ist das großartig.
Und dann im Mittelsturm. Im Sturmzentrum, könnte man auch sagen, Mats Fackler. Das ist die etablierte Mannschaft mit 1, 2 Ausnahmen.
Also es gab jetzt keine Sensation, Lars. Es gibt keine Sensation.
Ja, schade. Ne?
Louis spielt hinten. Ja, für uns schade. Ich finde, ich sehe es immer vom Ergebnis her. Das war ja nun fantastisch. Von daher habe ich nichts zu meckern. Nein, Louis spielt jetzt da hinten erstmal. Das ist wunderbar. Kniestock für Mai, weil Mai angeschlagen ist. Und ansonsten ist Linus in die Startelf gerückt, was jetzt aber auch jetzt kein Riesending ist, sondern wir haben die Leute, die spielen können. Es ist seine Position. Von daher, ja, zumindest diese eine Sache mit Lino Schäfer ist doch schön, dass es eine Sache gibt, die anders war als von uns zumindest erwartet. Ich weiß auch,
über die wir weiter diskutieren können.
Ja, eben. Ich kenne auch viele, die haben gesagt, Lino Schäfer gehört auf jeden Fall in diese erste Elf. Und ich habe immer gefragt, wen willst du denn rausnehmen? Gut, der Trainer hat sich jetzt entschieden, Aurel Obongo rauszunehmen zunächst. Es ist einfach, wie du sagst, ein Luxus. Wir haben einfach richtig viele gute Fußballspieler.
So ist es. Also gerade auf der Position ist es ein Luxus, weil wenn du sagst, Linus muss spielen, wenn Aurel auf der Bank sitzt, dann sagen genau die gleichen Leute, Aurel, der muss doch spielen. Und wenn Rafa Brandt mit dieser Saison auf der Bank sitzt, dann sagen die Leute, warum spielt der denn nicht?
Ich habe es ja die ersten Wochen der Saison vielfach gesagt. Für mich ist Aurel Obongo mit der allerbeste Spieler gewesen in den ersten Monaten. Da bleibe ich auch bei. Von daher, ja, kann es gar nicht schöner sein für den Trainer.
Gut, sprechen wir über das Spiel. Und da muss man sagen, 3 Monate Pflichtspielpause, Dezember, Januar, Februar, 3 witterungsbedingte Absagen.
Ja, sagen wir mal 2 und eine aus Schöningen. Also das kann man
jetzt. Möchtest du das Fass nochmal aufmachen?
Also
das gerne, komm. Du warst letzte Woche nicht da, da haben wir hier mit Moses gesprochen, hört gerne nochmal rein, schöne Folge gewesen.
Ja.
Da haben wir es kurz angeschnitten, dass ich ein kleines Video gesehen habe aus Schöning. Da ist tatsächlich jemand da gewesen und hat mal den Rasen gefilmt.
Ja, es hat sich eine Truppe auf den Weg gemacht, nach Schöning zu fahren, kurz vor Sachsen-Anhalt, und mit Fußball auf den Platz gegangen, ein bisschen gekickt, ein bisschen steilen lassen. Also an diesem Rasen ist offenkundig nichts gewesen. Das war das beste Geläuf, was man in der Regionalliga Nord an diesem Wochenende hätte erwarten können.
Ich würde sagen, der sah besser aus als der in Hannover jetzt gestern.
Ja, allerdings. Und auch der im Allen-Riele-Stadion vom ersten Spiel Hannover 96-2 gegen Meppen. Wir erinnern uns an den Kartoffelacker.
Ja.
Und diese Absage ist tatsächlich eine Unverschämtheit. Und sie wird dem VfB vermeintlich auf die Füße fallen, wenn am Ende eine englische Woche nach den anderen da sich jagt. Und das ist wirklich ein großes Ärgernis, finde ich.
Kann man das verhindern? Eigentlich ehrlicherweise nicht, weil du kannst nicht als Verband zu jeder möglichen Heimmannschaft fahren und die Plätze kontrollieren, wenn die ein Spiel absagen. Ne?
Meine Frage ist andersrum, kann ein Verein einfach das Spiel absagen?
Ja, aber jetzt mal ernsthaft, und ich kann dir keine konkrete Antwort geben, wo ist die Kontrolle?
Ja, wo
ist der Kontrollmechanismus?
Ja, genau. Ich bin ja grundsätzlich persönlich ein großer Freund von Freiheit und von wenig Kontrollmechanismen. Aber in diesem Fall betrifft es ja nun auch den Gegner. Ja, also man greift ja aktiv auch in die Geschehnisse des Gegners ein und in den Aufstiegskampf. Und von daher müsste es da jemanden geben, der zumindest, wenn die Absage kommt oder die Anfrage, wir würden gerne absagen, zumindest einmal kurz schaut. Und das hat es offenkundig nicht gegeben. Und das ist eine Riesensauerei, finde ich.
Auch ich habe diese Bilder gesehen, dieses Spiel dann schon donnerstags abzusagen, wo die Wettervorhersage 15, 16 Grad für die nächsten 2, 3 Tage war.
Ist, kein Tropfen Regen.
Nichts. Eine sehr, sehr erstaunliche Nummer, ja. Zurück zum Sport.
Aha, RTL Samstagnacht, Olli Dietrich, kannst du dich erinnern?
Ja, natürlich, deswegen sage ich das.
Zum
ja,
Sport.
Das ist jetzt hier gerade die letzten 10 Sekunden, war für die etwas Älteren unter uns.
Ja.
Es ging wirklich, also man muss sagen, der VfB hat sehr, sehr gut ins Spiel gefunden. Hat eigentlich von Beginn an keinen Zweifel daran aufkommen lassen, wer hier den Platz als Sieger verlassen wird.
Wer der Herr im Hause ist.
Der Herr im Hause.
So, hier regiert der VfB, wurde irgendwann gesungen. Ja, aber lass uns das ruhig mal sagen. Das ist ja nicht selbstverständlich.
Genau, darauf wollte ich hinaus. Lange Pause. Drei witterungsbedingte Absagen.
Zwei. Und eine aus unverständlichen Gründen.
Ich bleib bei drei witterungsbedingten Absagen. Warten. Und dann wirklich eine sehr, sehr starke erste halbe Stunde.
Ja, und mit der Vorlage, Meppen hat ja zwei Spiele schon gespielt vorher und 4 Punkte geholt. Also der Druck war ja nun wirklich auch da. Wir können sagen,
Dario... Den würde ich fast erstmal ausblenden, aber erzähl.
Ja, ich würde ihn nicht ausblenden. Dario kann sagen, was er will, dass wir gucken auf uns. Das denke ich übrigens auch. Es gibt gar keine andere Möglichkeit. Der VfB muss auf sich gucken. Und trotzdem ist Meppen dann schon 4 Punkte weitergezogen und sehr, sehr weit weg von der Tabelle her. Auch wenn du die ganzen Spiele noch in der Hinterhand hast. Also ist, glaube ich, nicht so, dass du da hinfährst und sagst, wir gucken mal und wird alles schön. Sondern da war auch Druck da. Das zählt noch dazu zu sagen, wie gut das gewesen ist, wie die Mannschaft begonnen hat.
Ja, man muss sagen, es ging wirklich reichlich einseitig los. Ich habe mir mal aufgeschrieben, 2. Minute, Willem Hofrogge, sehr schöner Pass auf Raphael Brandt, der von der Seite verzieht. 6. Minute, eine abgefälschte Flanke von Luis Heidinei, die relativ gefährlich wurde, die der HSC-Torwart halten musste. 10. Minute, Drilon Demay nach einer schönen Vorlage von Lino Schäfer an den Pfosten. Also nach 10 Minuten hätte der VfB eigentlich schon führen müssen, können zumindest. Wenn jetzt Ende November gewesen wäre, hätten wir nach 10 Minuten wahrscheinlich schon drüber nachgedacht, oh, geht das schon wieder los mit diesen vergebenen Chancen, weil da gerade die Phase war, wo der Ball nicht rein wollte.
Genau, wenn jetzt aber Mitte September gewesen wäre oder Ende August, dann hätte es wahrscheinlich schon 3-0 gestanden und wir hätten auf einen zweistelligen Sieg gehofft. Also so hat jede Saison seine Phase.
Genau.
Und aber das bedeutet ja auch was, ist ja richtig, dass du das sagst. Da wusste man noch nicht, als Zuschauer, als Journalist, wo geht's jetzt hin?
Ja.
Also geht jetzt wieder jedes Mal an Pfosten und das Spiel endet 0-0 oder aber platzt der Knoten? Und dann passierte ja Folgendes.
Absolut, erstmal muss man sagen, also ich zumindest hatte das Gefühl nicht, weil es sind ja gerade die ganzen Testspiele gewesen, der VfB hat reichlich Tore geschossen.
Ja.
Es ist dieses aus dem Kopf raus, ist es erstmal raus, dass der Ball gerade nicht rein will und das hat der VfB dann auch danach bestätigt. In der Entstehung des 1-0, Riesenchance für Mats Wacklam, wunderbarer Pass von Julian Boccaccio in die Tiefe. Mats Wacklam macht meiner Meinung nach eigentlich quasi fast alles richtig, kommt an den Ball, hebt ihn über den herauseilenden Torwart rüber. Der Ball putzelt in Richtung Torlinie. Putzelt nicht, ein bisschen schneller war er schon, aber der Abwehrspieler vom HSC war dann doch etwas schneller und grätscht ihn vor der Torlinie zur Ecke.
Genau, also wer es nicht gesehen hat, Mats läuft quasi auf den Torwart zu, oder der Torwart kommt weit raus, er lupft ihn rüber vom Strafraum-Eck
genau,
oder wo
Strafraum
war es ungefähr?
Genau. Nicht Eck mit zentral, aber Strafraumlinie ungefähr, ja.
Genau, und der Ball kommt dann links unten vorm Tor runter. Ich persönlich hatte, wie man so schön sagt, den Torschrei schon auf den Lippen. Tatsächlich, ich dachte, der ist drin.
Gilt das schon als Phrase, den Torschrei auf den Lippen haben? Na, weiß ich nicht. Ja, ich bin streng heute.
Ja, komm. War nur ein kleines Geldstück. Also es war auf jeden Fall eine riesen Chance. Ich denke, auch vor Ort werden einige gewesen sein, die schon gehofft haben. Da hätte es schon passieren können. Und wie du sagst, Fackler macht da nicht viel falsch. Ne? Das war ganz im Gegenteil eine super Aktion.
Genau. Der wird zur Ecke geklärt. Die bringt Julian Boccaccio dann auf den ersten Pfosten. Leon Deichmann verlängert. Und wir haben uns gerade schon drüber unterhalten. Wir sehen beide ein Eigentor.
Ja.
Letztlich derjenige, der den Ball dann nach der Verlängerung von Leon abbekommt, ist verdutzt, weiß gar nicht so richtig, was ihm passiert. Ja. Auf jeden Fall kriegt er ihn ins Gesicht, gegen die Schläfe, gegen die Schulter. Das konnte ich nicht genau erkennen und von da aus geht der Ball ins Tor.
Ja, also wuselige Situation rund um den 5-Meter-Raum. Ne?
Ja.
Die einen wollen Deichmann als Torschütze gesehen haben, die anderen Hofrogge, die anderen Schröder. Ich kann keinen VfB-Torschützen ausmachen.
Ich kann ausschließen, dass es Deichmann war, weil er macht den entscheidenden Teil, weil indem er den Ball verlängert am ersten Pfosten. Aber von da geht der Ball noch nicht ins Tor.
Genau, und wir haben es eben unter uns schon gesagt, wenn man sich anguckt, wie die VfB-Spieler jubeln.
Ja.
Also offenkundig fühlt sich da auch keiner befleißigt, den Treffer jetzt auf sich zu nehmen.
Es fühlt sich keiner verantwortlich.
Und Fußballer neigen ja dazu doch zu sagen, ja, das war mein Tor.
Ja.
Und da war offenkundig gar nichts. Von daher gehen wir davon aus, dass es ein Eigentor gewesen ist.
Normalerweise muss der Finger da so schnipsend in die Höhe gehen.
Genau.
So,
Ich weiß was. Genau. Ja, siehst du, man merkt, dass wir beide Jahrzehnte Fußball gespielt haben.
Absolut. Ja. Auf dem Rückweg nochmal eben zum Schiedsrichter gehen und sagen, hier, ich war das, nur mal so und so.
Ja, genau.
Ja, das war dann das wirklich überfällige 1-0. Wenn man die Facklam-Chance dazu rechnet, waren es wirklich drei große Chancen vorher schon. Und der VfB legt dann direkt nach, ich glaube keine 120 Sekunden später.
Genau, also wir sind jetzt gerade bei so einer guten halben Stunde. Ne?
31. Minute war das 1-0, wenn ich das vergessen habe. Ja. Jetzt sind wir in der 33. Minute.
Ja.
schöner, ja, langer Ball, so lang war er gar nicht. Also Rafael Brandt am linken Flügel, schon in der gegnerischen Hälfte. So eine Mischung aus Chip und langer Ball, so die Mitte, sag ich mal. Chip war es auch nicht. Schön in die Tiefe.
Du bist doch ein Meister darin, Worte zu erfinden. Du kannst ja mal überlegen, wie wir solche Pässe nennen können.
Ja, aber da brauche ich einen Moment für.
Headcheck-Runde,
Restrunde. Ja. Ja, oh, jetzt hast du mich rausgebracht.
Also Brandt hat auf jeden Fall den Ball.
Ich würde wahnsinnig gerne darüber jetzt nachdenken, aber ich glaube, das dauert jetzt zu lange. Das machen wir mal in einer ruhigen Sekunde.
Ja.
Auf jeden Fall in die Tiefe auf Drilon Demay, der sich zwischen zwei HSC-Verteidigern bewegt und den Ball dann ja sehr clever mit dem Kopf verlängert auf Mats Wacklam. Der kommt so gerade vor dem wieder herauseilenden HSC-Torwart an den Ball und spitzelt ihn ins dann leere Tor.
So, es ist passiert. Mats Wacklam im Pflichtspiel.
So.
Wieder getroffen. Das, was wir brauchten, worauf wir seit Monaten warten, im ersten Spiel, in der ersten Halbzeit passiert. Und das war ja gerade auch so ein tolles Mittelstürmertor. Also der Torwart kommt raus, du sagst es genau richtig. Und da geht es ja wirklich dann um die letzten Zentimeter. Und nicht jeder Stürmer geht dann dahin und zieht das durch. Ja, und kommt halt diesen einen Augenblick eher an den Ball als der Torwart, ohne den Torwart zu faulen, ohne alles, weiß, wo er stehen muss, wie, jetzt kommen die ganzen Sätze, und macht ihn rein. Herrlich, direkt vorm Gästeblock, ein Traum, 2-0.
Aber tatsächlich muss man sagen, jetzt ganz, ganz im Ernst, wichtig für den VfB, dass Mats direkt trifft.
Das meine ich ja.
Es waren 7 Pflichtspiele ohne Tor. Er hat selber in der Vorbereitung zu mir ja gesagt, nach dem Bremer SV-Test war das, da hat er ja, glaube ich, gerade sein viertes Tor in 4 Pflichtspiel-Testspielen geschossen, sodass diese Blockade, die vielleicht irgendwann im Kopf war, auf jeden Fall wieder raus ist, dass er sich selbst wieder so ein bisschen mehr im Flow sieht. Und dann gleich in der ersten Halbzeit im ersten Pflichtspiel zu treffen, lässt darauf hoffen, dass den jetzt 14 Saisontoren noch wie viele folgen?
14.
In 12 Spielen.
Wir wollen aufsteigen. Es muss was passieren. Aber das haben wir ja schon erkannt in der Hinrunde. Es ist ja völlig offenkundig, als Mats Wacklam aufhörte, Tore zu schießen, hat die Mannschaft aufgehört, Tore zu schießen.
Ja.
So, jetzt im ersten Spiel ist er wieder da, nach der Großchance davor, wo er nicht viel falsch gemacht hat, haben wir schon gesagt, aber auch da wieder, Mist, ist nicht reingegangen. Und dann ist er sofort da und macht sofort sein Tor. Es hätte gar nicht besser laufen können.
Ja, und ich glaube, das haben wir ja beide schon zum Ausdruck gebracht. Wir sind davon überzeugt, wenn der VfB bis zum Ende ganz oben mitspielen will, dann braucht er nahezu jede Woche Mats Wacklam.
Ja, das ist so. Das ist so. Das läuft vorne über Mats Wacklam. Wenn er nicht da ist, haben wir Probleme. Wenn er da ist und keine Tore schießt, haben wir Probleme. Wenn er da ist und Tore schießt, dann geht's voran.
Der absolute Zielspieler. Ja, und damit 2-0 nach 33 Minuten. Ein komplett dominanter VfB, der dann ein wenig schon mal das Tempo rausgenommen hat. Bis zur Halbzeitpause.
Aber hast du Chancen vom HSC sonst noch gesehen? Ich nicht.
Ich habe nicht viel gesehen, außer schönes Wetter, Sonne, paar verschiedene Farben auf dem Platz, habe ich mich gewundert.
Ja,
nein. Aber die in Grün sind nicht so weit nach vorne gekommen.
Ja, genau.
Zweite Halbzeit startet erneut perfekt. 52. Minute, ein kapitaler Fehlpass, würde ich ihn zumindest so nennen. Luis Heidinei macht ein wenig, also HSC Hannover hat auf der eigenen linken Seite den Ball im Spielaufbau. Luis Heidinei macht ein wenig Druck von hinten auf den Gegenspieler, aber jetzt auch nicht übertrieben viel Druck. Er ist hinten dran. Der Gegenspieler passt den Ball, ich würde sagen, perfekt in den Lauf von Drilon Demay. Und dann aber sehr clean, würde ich sagen, sehr, sehr geradlinig zu Ende gespielt. Also Drilon hat den Ball an der Strafraumkante, guckt einmal hoch, spielt ihn in den Lauf von Julian Boccaccio, der angelaufen kommt und aus 14, 15 Metern mit der rechten Innenseite rechts unten ins Eck schiebt.
Genau, also zunächst zieht er mit dem Ball ja nochmal Richtung Grundlinie und schießt ihn dann zurück,
ne?
Also nicht von der Strafraumkante. Aber er läuft in den 16er, guckt, Boccaccio steht im Rücken der Verteidiger, es ist einfach wie aus dem Lehrbuch. Und in einer Abgeklärtheit.
Toni Kroesek war der Abschluss.
Das hast du schön gesagt. Ich sage es jetzt nicht nochmal nach, weil ich mir dabei die Zunge breche. Na, aber wirklich, der Passgeber hat den Ball, schaut hoch, der Spieler, der den Ball kriegen soll, steht im Rücken der Abwehr, 6, 7, 8 Meter vom Tor, der Ball kommt dahin, er schießt ihn locker rechts unten rein. Das ist Fußball.
Also ich sag das auch nicht nur so, das war so der klassische Abschluss von Toni Kroos, wenn er den Ball in den Rückraum bekommen hat, immer Innenseite und immer eigentlich die rechte Ecke von ihm.
Ja.
Mit Schnitt. Ja, Julian Boccaccio damit auch 1-0 vorbereitet, 3-0 geschossen. Auch da, wir haben auch schon mehrfach über ihn hier gesprochen, wenn wir über Tore und Assists reden, zusammengerechnet, der entscheidende Spieler in dieser Saison, der am meisten geliefert hat.
Absolut. Und
wird gut tun.
Der wird gut tun. Und wir haben auch schon darüber geredet, dass er manchmal große Teile des Spiels gar nicht so richtig da ist, aber dann für die entscheidenden Momente. Diesmal war er die ganze Zeit da. Und wir hatten auch gerätselt, als es über die Aufstellung geht, Dario wird doch hoffentlich nicht so verrückt sein und einen wie Julian Boccaccio.
Du hast gerätselt, mir war das klar.
Wir hier am Tisch. Ich habe nicht gerätselt, ich habe gehofft und gesagt, hoffentlich wird er nicht auf solche Ideen kommen, wie so einen rauszunehmen, weil das Angebot im Mittelfeld so groß ist. Das hat er natürlich nicht gemacht und auch dieses erste Spiel hat das wieder bewiesen, dass das alles wunderbar ist.
Wurde dann, um daran gleich anzuschließen, in der 65. Minute auch ausgewechselt für Veki Taritas, der eben weiterhin letztlich das Opfer der Leistung der drei, die da im Mittelfeld sind, auf der Bank ist. Gleichzeitig auch in der 65. schon Rafa Brandt raus und dafür Orell rein. Also da fing dann mit dem 3-0 im Rücken schon die berühmte Belastungssteuerung mit Blick auf das Heimspiel am Freitag an.
Ja, zum einen das und zum anderen haben es die anderen alle verdient zu spielen und es ist auch schön, tatsächlich eine halbe Stunde noch zu kriegen und nicht diese Wechsel dann in der 87. Minute oder so, die niemand was bringen, außer der Uhr. Von daher fand ich das gut, dass Dario das gemacht hat. Man hat es dem VfB danach aber auch angemerkt, dass er ein bisschen zurückgeschaltet hat. Ne? Klar.
Definitiv. Muss man ja auch bedenken, auch wenn jetzt die lange Pause war, aber es ist eine kurze Woche. Ne? Sonntag Auswärtsspiel beim HSC Hannover und dann direkt Freitagabend Lohne. So viel Training wird zwischen diesen beiden Spielen nicht liegen. Da geht erstmal Regeneration, dann wird es eine Gegneranalyse auf Lohne bezogen geben. Aber intensiv wird diese Woche nicht sein.
Das denke ich auch, genau. Aber sie fängt mit emotional freudigen Ereignissen an. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger zu Null-Sieg im ersten Spiel der Restrunde. Sehr, sehr gut.
Kurze Werbepause.
Craving the coffee flavor you love, but without the caffeine? Kachava's got you covered with their newest coffee flavor. This all-in-one nutrition shake delivers bold, authentic flavor, crafted from premium decaffeinated Brazilian beans. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. Treat yourself to the flavor and nutrition your body craves. Go to kachava.com and use code NEWS. New customers get 15% off their first order. That's kachava.com, code NEWS.
Anpfiff zur zweiten Podcast-Halbzeit. Genau, also den Rest des Spiels können wir relativ kurz halten. Veki Taritas hat noch einen Freistoß relativ knapp über die Latte gesetzt. Hannover hatte noch eine große Chance, die Johnny Peitzmeier zunichte gemacht hat. Und dann hat Orel Lobongo noch in letzter Minute nach Vorarbeit von Moses Otuali die Latte getroffen. Letztlich alles. Es ist Spielkosmetik, nicht Ergebniskosmetik, sondern Spielkosmetik.
Spielkosmetik, das finde ich schön. Und ich möchte das Wort nochmal sagen, das war ein souveräner Auftritt des VfB Oldenburg. Ich glaube, selbst wenn das 1-3 gefallen wäre, wäre in der nicht viel angebrannt. Der VfB hat einfach ein starkes Spiel gezeigt, war die spielbestimmende, klar bessere Mannschaft. Was er auch sein muss mit Blick auf die Tabelle, mit Blick auf die Hinrunde, die Blackjack-Runde. Aber wir wussten es alle nicht nach 3 Monaten Pause und das ist wirklich, wirklich Hoffnung geben, was da passiert ist.
Ja, im Stile einer Spitzenmannschaft, sage ich dann so gerne.
Hey, das Schwein, ja, das grunzt hier so laut. Und damit meine ich nicht Lars, sondern das. Wir sind gut drauf.
Ich merke,
dass der Sonntag.
Mit dem Sieg im Rücken.
Ja, der Sonntag, so wie er gelaufen ist, hängt mir noch im Herzen.
Ach, ja, schön. Ja, du hast es gerade schon kurz angesprochen, dann lass uns einen kurzen Blick auf die Konkurrenz wagen.
Da wird es natürlich dann wieder etwas.
Das war nicht ganz so positiv, denn die marschiert weiter. Ich will mal zuerst über Drochters und Assel kurz sprechen.
Ja.
Wir vernachlässigen sie wie so nahezu jeder in der Regionalliga dort immer ein bisschen, weil man einfach lieber über die beiden großen Vereine mit den großen Fangruppen spricht, SV Meppen und VfB Oldenburg. Aber Drochtersen gewinnt letzte Woche 5-1 gegen Norderstedt und diese Woche 2-0 bei Phoenix Lübeck. Da sage ich ehrlich, da habe ich bei der Ansetzung gedacht, oh, das ist ein guter Stolperstein.
Eines der Spiele, wo wir auch, Meppen spielt ja auch noch gegen Phoenix, eines der Spiele, wo wir doch hofften und hoffen, dass da was gehen könnte, aber nein, sehr souverän auch da.
Ja, 2-0 klingt auch sehr souverän, auch schon 1-0 zur Halbzeit geführt, relativ früh das 2-0 gemacht. Das klingt nach einer sehr souveränen Vorstellung und diese Mannschaft darf man einfach, es klingt so blöd, aber man darf sie nicht außen vor lassen. Wir tun das nicht. Aber irgendwie schwingt trotzdem immer mit, weil auch jeder hier immer sagt, Meppen ist der große Favorit und VfB will und will, aber Drochtersen ist da.
Drochtersen ist da und beide, Meppen und Oldenburg, müssen noch nach Drochtersen.
Ja.
Da kann natürlich wahnsinnig viel passieren in diesen beiden Spielen. Es kann in alle Richtungen Ausschläge geben und das ist einfach toll. Ich mag das gerne.
Wir können uns da wirklich auf einen sehr spannenden Dreikampf freuen. Es ist inzwischen ein Dreikampf, kurzer Step zurück. Der SSV Jeddelow hat nicht nur am Wochenende gegen Meppen verloren und ist deswegen punktetechnisch auch hinten dran, sondern hat in der letzten Woche verzichtet auf das Einreichen der Drittligaritt, auf den Antrag der Drittliga-Lizenz. Wir alle, glaube ich, hier aus Oldenburg wissen, da gibt es noch die eine oder andere strukturelle Herausforderung am Küstenkanal, wenn man in der dritten Liga mitspielen will. Und ich glaube, das ist, so hat es der Verein auch verkauft, eine vernünftige, rationale Entscheidung.
Ja, natürlich. Und manch einer will das jetzt ja so sehen, dass man damit irgendwie der Mannschaft so ein bisschen den Stecker gezogen hat, was die Emotionalität und den Ehrgeiz angeht. Das glaube ich nicht. Jedem Spieler ist doch auch klar gewesen, dass der SSV Jeddelo 2 nicht für die dritte Liga meldet. Ich meine, es hätte ja nicht mal das Marschwegstadion als Ausweich gereicht, denn das Marschwegstadion ist auch nicht drittligatauglich. Wo soll man spielen? Die Strukturen im Verein gibt es nicht. Das war mir völlig klar. Ich hätte nur gedacht, dass sie doch trotzdem Meister werden können. Aber das hat sich jetzt punktetechnisch durch die Niederlage gegen Meppen erledigt. Leider, bis zur 94. Minute war ja alles gut.
Lass mich ganz kurz noch, dann sprechen wir drüber, ganz kurz Bezug darauf nehmen. Ich kann das immer nicht hören, weil da sind 18, 20 Spieler. Und die haben auch, also das mit dem Stecker ziehen.
Ja.
Da sind 80, 20 Spieler, die haben bis jetzt Gas gegeben. Die haben die Chance, wenn die geil weiterspielen, nächstes Jahr vielleicht bei einem größeren Verein zu spielen oder sich irgendwo zu zeigen. Die werden ja nicht aufhören, Fußball zu spielen, nur weil sie wissen, der ohnehin relativ unrealistische Traum vom Drittliga-Aufstieg wird definitiv nichts werden.
So ist es. Und sie sind ja auch nicht mit dem Ziel in die Saison gegangen, sondern erstmal in der Liga wieder etablieren, nicht wieder ganz unten reinrutschen. Darum ging es ja.
Gut, du hast es gerade angesprochen. Ich habe es im Live-Ticker natürlich parallel so ein bisschen verfolgt. Stand 2-0 für Meppen. Habe das Spiel für mich gedanklich schon ein bisschen abgehakt.
Ja.
Man guckt ja auch nicht alle 2 Minuten aufs Handy. Irgendwann gucke ich nochmal. 2-2.
Tom Geider.
Ja, Tom Geider wollte nochmal dem VfB seine Dienste erfüllen. Hat es ja auch getan. Schöner Schuss übrigens. Ich habe es mir bei den Highlights angeguckt. So aus 17, 18 Metern in die lange Ecke, Innenpfosten rein. Und dann macht Meppen, muss man sagen, leider Meppen-Sachen. Ich habe mal eben nachgeguckt, das ist der vierte.
Vierte? Ich dachte, hätte sogar fünfte gedacht. Okay, ja, du hast geguckt.
Vierte. Also wenn ich keinen übersehen habe, ist es der vierte Treffer in der Nachspielzeit, der entweder den Sieg oder einen Unentschieden bringt.
Ja, genau das.
Also das war bei Altona der Fall, weil ich gerade erst vor Aufnahme nachgeguckt habe. Bei Altona der Fall, sie haben in der 95. Minute gegen Kickers Emden noch einen Punkt geholt.
War da gegen Norderstedt was?
Oh, weiß ich gerade nicht mehr genau. Vierter fällt mir gerade nicht ein. Aber sie haben zweimal auf jeden Fall einen Punkt geholt, noch mit einem späten Tor und zweimal gewonnen.
Ja.
Bayern-Dusel.
Ja, und dieser Bayern-Dusel, wenn du das damit vergleichen willst, das ist eben kein Dusel, ne?
Genau.
Sondern das ist einfach eine qualitativ sehr, sehr starke Mannschaft. Eine Mannschaft, die an alles glaubt, vor allem an sich selber. Man muss sich ja das Spiel jetzt mal angucken am Kanal. Also nachdem es 2-2 stand, Jedlo war ja eigentlich dran, dieses Spiel zu gewinnen.
Ja.
Ja, die haben jetzt die nicht da kurz und klein gespielt, aber es war schon möglich, dass Jedlo jetzt das Ding komplett zieht. Und dann da so in der letzten Minute der Nachspielzeit da noch das 3-2 zu machen, das ist natürlich, also da muss man erstmal sagen, Respekt. Und das ist natürlich nicht nur punktetechnisch, sondern auch wieder für den Kopf. Ich bin ja immer beim Kopf, ist das natürlich echt Gold wert für Meppen. Und von daher
absolut.
Ist das natürlich für den VfB und Trochtersen etwas ärgerlich gelaufen. Aber nun gut, der VfB hat zumindest 2 Tore gut gemacht. Immerhin. Wollen wir nicht meckern.
Sehr gut.
Aber lass mich das eine noch sagen. Also nun hat Meppen nur noch 10 Spiele. Es werden immer weniger. Der VfB hat noch 12. Meppen wird noch einmal staucheln müssen. Anders geht es nicht, wenn der VfB noch rankommen will.
Ja, aber das wird Meppen auch.
So, spielen noch in Drochtersen, haben noch dieses Phoenix-Spiel. Danach, aber es kommen dann nach Phoenix auch erstmal so diese leichteren Gegner. Mhm. Ich meine nur, ich glaube auch, Meppen wird einmal auf jeden Fall straucheln. Ich glaube, sie werden einmal mindestens straucheln, das ist meine Aussage. Wenn es dann 2 oder 3 Mal ist, nehme ich es auch gerne.
Ja.
Nur, und das möchte ich eigentlich sagen, ich bin der festen Überzeugung, wenn der VfB die letzten 12 Spiele gewinnt, ist er im nächsten Jahr in der dritten Liga. Und der VfB,
okay,
und der VfB kann die nächsten 12 Spiele gewinnen.
Henning,
ja, tut mir leid.
Unterschreibe ich zu 100%.
Ja,
aber die Aussicht, alle 12 Spiele zu gewinnen, ist natürlich auch.
VfB kann die 12 Spiele gewinnen.
Wir gucken da mit Interesse drauf. Ich glaube, dass Meppen definitiv 1, 2, 3 Mal straucheln wird, aber der VfB hat auch noch 12 Spiele. Der Weg ist weit.
Das ist der Punkt. Der Weg ist weit und der VfB ist ja auch 7 Punkte hinten dran.
Ja. Ich persönlich würde mich vor allen Dingen freuen, wenn diese 3 Nachholspiele mal zeitnah angesetzt werden.
Ja.
Weil wir wissen jetzt, dass das Wetter stabiler wird. Da wird es hin und wieder mal regnen, aber die Plätze sind bespielbar. Aus Sicht jeder Mannschaft, das ist ja jetzt nicht nur der VfB, auch die Mannschaften, die da im Abstiegskampf stecken und so weiter, ist das Interesse doch groß zu wissen, wie müssen wir ab jetzt was steuern, wann sind unsere Nachholspiele, müssen wir bis in den Mai hinein hinterher rennen oder können wir das kurzfristig irgendwo unter der Woche nachholen.
Ja, aber das ist ja das große Leid der Regionalliga Nord, diese Spielansetzungen, die ja bis kurz vor knapp nicht feststehen und dann nochmal umgeworfen werden. Das ist gruselig, ich darf das mal als jemand sagen, der seit ja, ich will nicht sagen 20 Jahren, aber sehr, sehr lange nicht mehr direkt in Oldenburg lebt, auch für auswärtige Menschen etwas zu planen am Wochenende, wo du überhaupt nie weißt, wann irgendwelche Spiele stattfinden. Wie oft hatte ich mir schon Zugtickets gekauft für Spiele und dann fand das Spiel nicht statt, und es ist wirklich ein Ärgernis, und das ist einer der Gründe, warum man aus dieser fürchterlichen Liga nach oben raus muss.
Ja. Um das nochmal kurz in Zahlen zu bringen, Meppen hat jetzt 56 Punkte nach 24 Spielen, Drochtersen hat 52 Punkte nach 23 Spielen, also auch theoretisch die Möglichkeit, auf einen Punkt zu verkürzen. Und der VfB hat 49 Punkte aus 22 Spielen, würde er beide Nachholspiele gewinnen, auch da ein Punkt hinter Meppen. Henning, wir müssen kurz einen kurzen Werbeblock in eigener Sache wieder einschieben.
Auf jeden Fall.
Das werden wir jetzt hier konstant machen. Wir haben euch schon in der letzten Woche und auch in der vorletzten Woche erzählt, dass wir mal wieder einen besonderen Abend haben. Am Montag, den 13. April, machen wir eine Live-Podcast-Aufnahme mit dem Titel VfB Oldenburg zwischen Aufstieg, Ausrichtung und Ambitionen. Henning lacht. Wie gefällt der Titel,
nicht? Ich liebe es einfach.
Zu Gast sind Trainer Dario Fossi und der sportliche Leiter Sebastian Schachten. Bei uns beiden im Verlagshaus der Nordwestzeitung in der Wilhelmshavener Heerstraße. Wir sprechen über alles Mögliche, über den laufenden Aufstiegskampf, über das kurz vorher stattgefundene Landespokal-Halbfinale. Ein Wochenende vorher findet dann auch noch das Auswärtsspiel bei der SV Drochtersen Assel statt. Es ist also die ganz, ganz, ganz heiße Phase der Saison. Wir können also sprechen darüber, wie es läuft. Wir sprechen natürlich auch über die Zukunftsaussichten. Wie plant man den Kader für die kommende Saison? Sebastian Schachten ist ja, wie gesagt, vor Ort. Tickets gibt es bereits im Vorverkauf. Unter dem Link ol.de/Nordwestkurve könnt ihr alles finden. Und den Link dazu hinterlegen wir natürlich noch einmal in den Shownotes. Henning, bist du schon heiß auf den Abend?
Sehr heiß, ja, ja. Ich bin schon kurz davor, mich zu entkleiden, vor lauter Hitzewallung. Ja. Nein, aber ich freue mich darauf, das wird schön. Wir vier da in der Runde und nette Menschen, die uns zuhören, das finde ich toll.
Wird eine super Runde, kommt daher. Es gibt auch ein Bier, ist mit drin im Preis, also ein Willkommensgetränk. Für uns bestimmt auch, wir dürfen bestimmt auch ein Bierchen auf der Bühne trinken.
Ah.
Oder, da strahlt er. Also. Es darf natürlich auch jeder ein Wasser, eine Cola oder was ich trinken. Ich wollte damit sagen, im Ticketpreis ist ein Willkommensgetränk mit enthalten.
Sehr schön.
Zurück zum Sport. Um das noch ein zweites Mal hier heute zu bringen.
Du müsstest eigentlich, wir stehen ja hier am Tisch, du müsstest auf so einem großen Ball sitzen eigentlich. So war das bei Olli Dietrich mit so einem Strickpullover. Okay, wir schweifen ab.
Die Laune ist wirklich gut heute. Wir blicken natürlich noch kurz auf Freitag zum Abschluss dieser Folge. Heimspiel gegen Blau-Weiß-Lohne. Endlich mal wieder erstmal ein Heimspiel im Marschwegstadion, Henning.
Ja, ich kann mich gar nicht erinnern, wann es das letzte Mal gewesen ist. Also vor Jahren gefühlt.
Das letzte war auf jeden Fall das doch ein wenig ärgerliche 0-0 gegen den HSV 2 mit vielen Torchancen in der zweiten Halbzeit.
Ja.
Blau-Weiß-Lohne, mein Meisterschaftsfavorit. Ich kann es nicht lassen.
Wir hatten dieses Kalenderjahr, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Ich extra auch nicht. Oh gut, wenn du es selber sagst, ist ja gut.
Steht also vor der Saison, um diejenigen, die das noch nicht gehört haben, einmal mitzunehmen, habe ich die waghalsige Prognose losgelassen, dass Blau-Weiß-Lohne mit um den Titel spielen könnte. Mehr werden wir an der Stelle nicht drüber reden, weil sie sind Drittletzter mit 19 Punkten, haben schon dreimal gespielt in diesem Jahr. 0-3 gegen Weiche Flensburg, 1-1 bei St. Pauli 2 und jetzt zuletzt 0-0 gegen Werder 2. Ja, Henning, was kommt da auf den VfB zu? Was erwartest du?
Ich erwarte einen Gegner, den der VfB Oldenburg ganz klar schlagen muss. Also das ist für mich völlig eindeutig. Jetzt nach dem Eindruck des ersten VfB-Spiels dieses Jahres vor Hannover habe ich gesagt, wer weiß. Und die Hannover kann auch gut Fußball spielen und mal gucken, wie wir so starten. Der Start ist jetzt gemacht. Hätte gar nicht besser laufen können. Jetzt muss es gelingen.
Man muss sagen, dass Lohne ja den Trainer bereits gewechselt hat in der Blackjack-Runde. Weg von Uwe Mörle hin zu Christian Neidhardt, auch hier ein altbekanntes Gesicht im Nordwesten.
Ja, auch beim VfB natürlich.
Genau.
Zum Beispiel Co-Trainer gewesen.
Ja. Treten seitdem etwas stabiler auf, aber man muss sagen, jetzt auch nicht die komplette Kehrtwende, dass man sagt, oh, da steht jetzt eine ganz neue Mannschaft auf dem Platz, die plötzlich viel besser abliefert. Sie kriegen aus meiner Sicht relativ wenig Gegentore, seitdem Christian Neidhardt da ist. Schießen aber auch sehr, sehr wenig Tore. Also mehr als eins ist die absolute Seltenheit. Und da bin ich doch hoffnungsvoll, dass mit diesem Offensiveindruck, den wir auch vom Sonntag haben, der VfB wird seine Tore im Marschwegstadion machen.
Ich denke auch. Man darf nicht vergessen, Lohne ist immer für den VfB ein ekliger Gegner gewesen, seitdem sie hochgekommen sind in die Regionalliga. Für Lohne ist das offenkundig auch immer ein sehr besonderes Spiel.
Ja.
Also regional gesehen ist es tatsächlich auch ein Derby, also im Oldenburger Land. Es gibt natürlich in Lohne nicht so wirklich eine Fanszene und nicht so wirklich eine Tradition für dieses Spiel. Deswegen wäre das eines dieser Spiele, das ich selber nicht als Derby bezeichnen würde. Aber in Lohne sieht man das offenkundig so.
Wir haben schon immer ein paar Leute dabei. Also es ist jetzt so, dass eins der wenigen Spiele, glaube ich, auch, wo der Auswärtsblock geöffnet ist.
Ja, genau. Genau. Es kommen Fans mit, ja. Das ist auch toll. Ich freue mich und herzlich willkommen. Gute Fahrt und gute Rückreise. Aber für mich ist Blau-Weiß-Lohne ein Verein wie jeder andere auch in dieser Liga. Ich finde es immer schön, wenn Thorsten Tönnies kommt, wirklich ein alter gestandener VfBer mit Herz gewesen, kommt aus Lohne, spielt da wieder. Das gefällt mir jedes Jahr aufs Neue. Ich weiß nicht, wie lange er das noch macht, aber noch ist er dabei und er ist absolut im Saft. Und er tut dem VfB auch immer weh, wenn er spielt. Ja. Das erwarte ich diesmal auch.
Und nichts. Du erwartest also das Tönnies-Tor in der ersten Halbzeit, was erstmal so.
Ja, wann auch immer, aber nein, er ist ein super Fußballer, ein Top-Typ und er macht das immer gut und haut sich rein. Und Lohne ist eklig, wollte ich nur sagen, für als Gegner des VfB. Und dennoch glaube ich, wenn man sich die Saison von Blau-Weiß-Lohne anguckt, wenn man sich jetzt den Start, den Neustart des VfB anguckt, ist das ein Spiel, das du einfach deutlich gewinnen musst.
Ja, ich denke auch. Ja, deutlich gewinnen ist immer. Ja,
nicht 6-0, aber du musst deutlich die bessere Mannschaft sein und am Ende muss es da mindestens 2-0 stehen, so meine ich das.
Ja, dann gehen wir da auf einer Linie, ja. Wir dürfen da kein Fußballfest im Sinne von erwarten, dass der VfB da alles kurz und klein schießt. Lohne ist halt, wie gesagt, gerade defensiv relativ stabil und wird eklig versuchen, das Spiel so ein bisschen zu unterbinden, hat aber nach vorne große Probleme und einfach der Eindruck, den wir jetzt von Sonntag haben, ist, dass der VfB gut reingekommen ist und Zusatzmotivation ist übertrieben, aber das erste Heimspiel nach langer Zeit, da hat man doch als Spieler nochmal richtig Bock im Marschwegstadion.
Davon gehe ich aus. Und wenn man die Spieler hört, sie sagen ja oft auch, dass das Marschwegstadion mit seiner Atmosphäre irgendwie zieht, was man als jemand, der wie wir auch höherklassigen Fußball kennt und Stimmung in Stadien kennt, immer so ein bisschen mit runzelnder Stirn betrachtet. Aber für die Regionalliga Nord scheint das tatsächlich was Tolles zu sein irgendwie. Von daher glauben wir den Spielern mal. Und wenn sie dadurch noch mehr motiviert sind und noch mehr auf den Rasen bringen, sehr gerne.
Ja, nun hatte ein bisschen größeres Thema in der Winterpause, habe ich mir hier noch rausgeschrieben, mit Luka Zander und Martin Kobylanski, zwei der großen Namen, die sie im Sommer verpflichtet haben, die mich auch zu meinem blinden Tipp hinreißen lassen haben. Die wurden kurzzeitig vom Training freigestellt, weil es hieß, der Plan mit ihnen ist nicht aufgegangen in der Hinrunde. Sie werden wahrscheinlich auch den einen oder anderen Cent mehr verdienen als ihre Mitspieler. Ja. Dürfen gerne auf die Suche nach einem neuen Verein gehen. Bei Luka Zander ist es aber so, da gab es eine Rolle rückwärts. Der hat jetzt gespielt, ist ganz normal dabei, während Martin Kobylanski außen vor ist.
Ja, man hat
aber noch keinen neuen Verein gefunden hat. Das heißt, ich weiß nicht, also da bin ich nicht nahe genug drin. Vielleicht rennt er am Freitag doch rum im Marschwegstadion, aber er ist außen vor erstmal.
Genau, man hat ja im Sommer was Neues versucht in Lohne, dass man diese erfahrenen Spieler dazugeholt hat, die höherklassig gespielt haben. Du hast es gerade gesagt, das hat Menschen wie dich zu diesem Tipp verleitet. Nein, du bist ja nicht der Einzige, der gesagt hat, ich habe auch gesagt, Lohne wird eine Rolle spielen.
Ja.
Nicht ganz oben, aber dass die da irgendwo auf jeden Fall mal in der ersten Tabellenhälfte spielen, das habe ich auch erwartet. Genau, und da hat man sich zumindest mit den beiden Spielern offenkundig so ein bisschen verkalkuliert, hat das jetzt versucht zu korrigieren. Nichtsdestotrotz haben die natürlich auch Druck, ne? Also die sind 16. Ich habe gerade nochmal geguckt, 3 Punkte vor St. Pauli. Und St. Pauli ist ja brutal schlecht in die Saison gestartet und hat sich dann aber gefangen und punktet regelmäßig. Die waren ja super weit weg schon. Das heißt, für Lohne geht's da wirklich um alles, ne? Die steigen ab wahrscheinlich, wenn die nicht was holen. Und auch die haben Druck genug in dem Spiel.
Definitiv. Die steigen ab wahrscheinlich, soweit würde ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht gehen. Aber ja, die sind mittendrin. Das wird sich auch, ich habe gerade auch mal noch die Tabelle hier geöffnet. Norderstedt hat 2 Punkte mehr, Schöning hat 3 Punkte mehr und 3 Spiele weniger.
Die spielen ja nie zu Hause.
Ja. Der HSC Hannover hat 5 Punkte mehr und dann kommt schon Kickers Emden mit 6 Punkten mehr und auch weniger Spielen. Also die letzten 4, 5 werden das unter sich ausmachen und ich sehe da nicht, dass Lohne mit jetzt schon 23 Spielen da schon 3, 4 Spieltage vor Saisonende gesichert ist. Das wird ein langer Kampf.
Genau, das meine ich.
Henning, es war mir wieder ein inneres Blumenpflücken mit dir.
Dito.
Wir freuen uns am Freitagabend auf das erste Heimspiel des Jahres im Marschwegstadion. Kommt da alle hin. Kommt auch zu unserem Live-Podcast, 13. April. Geht auf die Seite, guckt in den Shownotes. Wir freuen uns und hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.
Bis dahin, das wird wunderbar. Eine schöne Woche. Alles auf Sieg.
Ciao, ciao.
Craving the coffee flavor you love, but without the caffeine? Cachava's got you covered with their newest coffee flavor. This all-in-one nutrition shake delivers bold, authentic flavor crafted from premium decaffeinated Brazilian beans. Quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Cachava's all-in-one nutrition shake and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. Whether you're craving that coffee taste to kickstart your morning ritual or as a nutrient-packed reward to round out your afternoon, Cachava keeps you fueled and satisfied wherever your day takes you. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. And for the times you feel like switching it up, you've got 7 flavors to choose from, all with the highest quality ingredients. Treat yourself to the flavor and nutrition your body craves. Go to cachava.com and use code NEWS. New customers get 15% off their first order. That's K-A-C-H-A-V-A.com, code NEWS.